palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti. Draußen ist es dunkel. Na, es ist nicht sternenklar, aber etwas südlich von mir ist ein zweiter Stern aufgeleuchtet am blau-schwarzen Firmament. Aber als allererstes grüße ich natürlich meinen persönlichen Nordstern in Hamburg, Marius.
Oh. Grüße zurück. Das ist eine sehr schöne Einleitung gewesen.
Rechts von mir auf dem Monitor wird gerade noch wild in San Siro rumgehüpft. Wir gratulieren ganz herzlich. Inter ist italienischer Meister und das im Derby. War doch hinten raus nochmal relativ wild. Es sah zwischenzeitlich so aus, als wäre Milan komplett tot, aber sie haben sich nochmal aufgerappelt.
Also rot war auf jeden Fall eine dominierende Farbe.
Ja. Wir rollen das gleich alles nochmal in Ruhe auf. Oh, hier Hakan Çalhanoğlu, was hat er sich da? Ah, ein schwarzer und ein blauer Stern mit Interzeichen, Lautaro Martinez. Genau, wir zeichnen extrem spät auf, weil wir das Spiel abwarten wollten und Marius ist auch leicht angeschlagen. Für den Einsatz könnt ihr uns doch gerne mal 5 Sterne dalassen in euren Podcatchern des Vertrauens. Und das bringt mich gleich auch mal sonst zum Community Management. Da hatte nämlich nochmal Luca geschrieben via Spotify und die Frage haben wir schon öfter gehabt, Marius, ne? Aber wir beantworten sie gerne natürlich nochmal. Der fragte nämlich, wo man denn die Serie B in Deutschland sich zu Gemüte führen kann. Gibt es da inzwischen ein Update oder ist es auch immer noch so, dass man es zum Beispiel über Wettanbieter schauen kann?
Hauptsächlich. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ob es noch dieses andere gibt, also vor 2 Jahren gab es mal einen Service ClickQ, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es den noch gibt.
Okay. Das könnt ihr jetzt sozusagen selbst recherchieren oder dann muss man ja auch tatsächlich, glaube ich, nur 1 Euro drauf haben, ohne dass man damit spielen muss, kann man sich dann bei diversen Wettanbietern auch die Serie B-Spiele angucken. Da ging es auch wieder rund am Wochenende. Ich habe nur Patrick Cotrone gesehen, hat mal wieder ein paar Mal getroffen, auf jeden Fall.
Ja, Como ist on fire und macht Parma da jetzt doch noch die Meisterschaft streitig. Ja. 3 Punkte Rückstand nur noch.
Ansonsten ist noch mehr Feedback reingekommen zu unserer Frage, ob denn sich jemand ein Trikot auch wünschen würde. Und ja, da gibt es paar, die da auch mitgehen würden. Also wir sehen das mal als Auftrag und werden uns da in der Sommerpause mal Gedanken machen und Pläne aushacken, wie wir das dann am besten und auch am kostengünstigsten und am fair produziertesten so hinbekommen, dass da alle was von haben. Und dann gibt es noch einen kleinen Buchtipp, ne?
Ich glaube, das ist ein Film oder eine Serie.
Ah.
Also ich habe selbst noch nicht reingeguckt, oder ist es doch ein Buch? Nee, ein Dokumentarfilm.
Ah, okay.
Genua Comunque e Ovunque. Kam der Tipp von Kai Tippmann. Vielen Dank dafür bei X. Und er meinte, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, das gibt es bei Amazon.
Okay. Ja, kommt auch direkt auf meine Merkliste.
Ja. Und er hat gleich noch einen anderen Tipp gehabt, nämlich für die zahlreich vorhandenen HopperInnen in unserer Community. Und zwar ist Alcione Milano zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte in die Serie C aufgestiegen. Also haben wir eine dritte Mailänder Mannschaft in den obersten Ligen. Und die spielen in der Arena Civica. Und das ist ein ganz altehrwürdiges Stadion. Das glaube ich, also bei denen, die so Listen abhaken wollen mit den extremsten, krassesten, geschichtsträchtigsten Grounds, ist das sehr weit oben. Und jetzt kann man da dann halt Serie C Fußball sich in der nächsten Saison angucken. Und der Kai sagt, falls ihr keine Freundin haben solltet, könnt ihr da ja mal in Urlaub vorbeifahren.
Es geht bestimmt auch mit Freundin.
Vermutlich.
Ja. So gut, komm, wir werden mal jetzt sportlich und bleiben gerade bei dem schon angesprochenen, prestigeträchtigen Duell in San Siro. Milan war auf dem Papier Gastgeber. Am Ende waren dann aber doch wohl mehr Interisti im Stadion noch. Das ehrlicherweise habe ich nicht verstanden. Also ich, auf der einen Seite, klar, willst du die nicht jubeln sehen, aber nach dem Anschlusstreffer waren dann doch schon sehr viele Plätze auch sich am Leeren und früher gehen und das in einem Derby, wo nur ein Torunterschied ist. Ich weiß ja nicht.
Dafür war in den letzten 15 Minuten eigentlich auch noch, also genau, eigentlich seit nach dem Anschlusstreffer noch genug Feuer drin, ne, dass man da, also mich hätt's dann nicht aus dem Stadion rausgetrieben, also da ging ja noch einiges.
Ja, also zwischendurch ganz frühe Führung, Acerbi nach so einer Classic-Inter-Ecke, schön auf dem kurzen Pfosten, verlängert, ist gut gemacht und gut einstudiert, das kann man auch besser verteidigen, würde ich sagen, ne?
Glaube ich auch. Ich finde das, was Christian Bernhard da gesagt hat, dass darauf kann man sich einstellen, das weiß man, dass Çalhanoğlu die Ecken so schlägt. Hat in dem Moment, ist aus den Köpfen entflohen.
Und ansonsten, Pioli hat ja das System umgestellt. Es gab auch schon, also mit Leao reingezogen, ne, Giroud draußen, das, obwohl man eigentlich von Leao auch weiß, dass er sich in der Rolle irgendwie gar nicht so wohl fühlt. So ein bisschen offenen Auges ins Verderben gelaufen, finde ich.
Ist ja schon, nach dem Roma-Spiel ist er ja für seine, nach dem Europa-League-Rückspiel, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, ist er ja auch für seine taktischen Manöver kritisiert worden, irgendwie Calabria ins zentrale Mittelfeld zu stellen und solche Geschichten. Und ich fand das jetzt, klar hatte Leao in der ersten Halbzeit eine richtig, richtig, richtig dicke Chance, die er in Topform wahrscheinlich auch nutzt. Aber ich finde, wenn da einen richtigen Stürmer vorne drin hat und vermehrt auf dem linken Flügel ist und auch Theo hinter sich hat, dann das, da ist er besser einfach.
Ja.
Deswegen verstehe ich das nicht. Und dann habe ich auch nicht verstanden, warum Chukwueze nicht von Anfang an gespielt hat, aber gut.
Ja, war nochmal das letzte Aufbäumen. Das hat auch Christian im Live-Kommentar so gut gesagt, irgendwie nochmal alles versucht. So oft jetzt an Inter sich die Zähne ausgebissen. Da wurde jetzt irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen aktionistisch gehandelt, auch von Seiten der Taktiker bei den Rossoneri.
Möglich. War kurz nach dem Seitenwechsel, es ist 2-0 gefallen durch Thuram, der hatte vorher eine sehr, sehr gute Chance, ganz, ganz knapp nur daneben geschossen, ich glaube, sogar im Pfosten gestriffen. Und da sieht man ja nicht so gut aus. Würdest du dazu stimmen?
War zumindest nicht der erste Gedanke, den ich hatte. Ich weiß, Carsten ging es da anders, aber ich finde, das ist gut eingelaufen, das ist gut gegen die Laufrichtung platziert. Er kommt flach auf einem nassen Rasen. Musst dir da irgendwie aus Torhütersicht, finde ich, auch mit einbeziehen, dass wenn ein Stürmer so einläuft, irgendwie der Schlenze aufs lange Eck irgendwie auch etwas ist, womit du rechnen musst. Also da, das wäre jetzt nicht das, wo ich irgendwie über den Torhüter reden wollen würde.
Nee, da würde ich mitgehen. Ja. Auf jeden Fall dachte ich dann in dem Moment schon, okay, gut, das war's jetzt. Wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, Inter und damit auch Simone Inzaghi zum Meisterstück zu gratulieren. Und dann, wie gesagt, wurde es aber in der Schlussphase nochmal wild. Tomori hat den Anschlusstreffer erzielt und dann gab es noch 3 rote Karten.
Ja, beim Tor Tomorrows fand ich auch wirklich den von dir gerade angesprochenen Chukwueze mit dieser schönen Verlagerung. Die Ablage von Leao ist super.
Ja, es ist also in den letzten 3, 2, 3, 4 Wochen der formstärkste Angreifer bei Milan eigentlich.
Hm. Ja, die Rotkarten hast du angesprochen, dass die es dann da gerade die ersten zwei Dumfries und Theo kassieren. Das ist überraschend natürlich, dass die zwei sich dann Jahre bekommen haben nochmal. Also auch wegen der Kleinigkeit eigentlich, ne? Aber ja, das hat mich dann doch schon nochmal abgeholt. Die rote Karte gegen Calabria. Ich habe jetzt nicht nochmal alles gesehen, was alles an Calabria sonst noch da dran war. Aber er knallt ja einfach dann Fratesi einmal um. Einfach. Also in bester Boxmanier.
Genau. Einmal den langen Arm über den eigenen Kopf rüber.
Ja. Schön ausgekeilt.
Mhm. Also ist das so, dass es dann keinen Freistoß gibt, weil die Ecke danach ist ja ausgeführt worden, ne?
Ja, Ball war nicht im Spiel.
Ah, okay. Na gut.
So, ja. Und ein Takeaway, den ich auf jeden Fall noch habe aus sportlicher Sicht, ist, dass Benjamin Pavard ein ganz guter Verteidiger ist.
Schon.
Ja.
Und hat sich mächtig gefeiert für seine erfolgreichen Defensivaktionen.
Ja, der hat echt paar Classic-Krätschen ausgepackt heute.
Ja.
Das war stark. Und naja, am Ende, was ich auch noch geil fand, kleine Randnotiz, die gelbe Karte für Inzaghi, der wollte wechseln, ist einmal bis zur Mittellinie gerannt, hat sich aufgeführt und dann sieht er die gelbe Karte und der Columbo, der Schiedsrichter, zeigt es auch so an, so, guck mal, bis wohin du gelaufen bist. Und Inzaghi hat es überhaupt nicht verstanden, hat mich mal wieder irgendwie bewiesen, dass er so überhaupt kein Gespür oder sehr selten auch dann irgendwie dieses überhaupt haben muss für seine Coaching-Zone, weil er machen kann, was er will. So gefühlt. Also, genau. Gerade vorhin zur Einleitung vom zweiten Stern gesprochen, so ja auch der Folgentitel, denn es ist die 20. Meisterschaft, die Inter damit einfährt. Das bedeutet in Italien den zweiten Stern auf dem Trikot. Ich glaube, deswegen ist es schon auch was ganz Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, wie das war, auch irgendwie, als Werder den ersten sich aufs Trikot machen durfte.
Ja.
Und so, das ist schon. Ich glaube, da werden paar Trikots über die Ladentheke gehen.
Das kann's gut haben, ja. Also und dann, genau, ist es der zweite Stern und du gewinnst den zu Hause im Derby.
Ja.
Das ist eine Geschichte, die kann man den nächsten Generationen auf jeden Fall noch erzählen. So.
Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall den ein oder anderen Inter-Fan durch die kommende Monate und Jahre schieben. Das ist, wie du schon sagst, kann niemand mehr rückgängig machen und einem wegnehmen. Und seit 35 Jahren auch das erste Mal im San Siro dann wieder in den Titel.
Das hat mich überrascht. Haben ja immer auswärts gewonnen dann den Titel, ne?
Krass. Ja. Das war damals das Team von Giovanni Trapattoni mit Lothar Matthäus und Andi Prehme. 89.
Ja, hat Carsten Fuß gerade auch nochmal gesagt, Andi Prehme feiert an anderer Stelle auch die Meisterschaft jetzt noch mit.
Und?
Ich glaube, Jürgen Klinsmann hat auch, war er auch dabei. Auf jeden Fall hat er irgendwie, glaube ich, in der Gazette ein großes Interview gegeben.
Ah, okay. Und Parade mit dem Bus von San Siro zum Dom ist auch schon geplant, wa?
Ja, genau, das soll morgen. Also heute, wenn ihr das hört.
Ja,
genau. wird's dann die Bilder geben, auf jeden Fall.
Falls da noch jemand aus der Community unterwegs ist in Mailand, her damit.
Absolut.
Wir nehmen jeglichen Content. Weiß nicht, ob Thomas Hörner da ist oder ob der sich gerade im Aufstiegsrennen im Norden Deutschlands beschäftigt. Ganz liebe Grüße und Glückwunsch natürlich auch an unseren persönlichen Interista.
Müssen wir mal fragen. Eigentlich, also ich würde es ihm zutrauen, dass er hingefahren ist.
Hm. Ja, zwischendurch ist es einmal, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit, das ist eigentlich jetzt keine Folge, in der man großartig noch was in die, noch mal irgendwo den Finger in die Wunde legen müsste. Aber wie sie da zwischenzeitlich im Milan rund gespielt haben und dem Spiel, hat man nur gedacht, warum so eigentlich nicht in der Champions League?
Das stimmt. Wobei es dann ja auch wieder so war, als, also haben sie sich dann mit dem Anschlusstor so ein bisschen von der Emotionalität fahrig werden lassen. So wie das gegen Atletico auch war. Also dann war auch die Milan-Kurve auf jeden Fall da und die Spieler waren angezündet und so. Und das, da kommen die irgendwie nicht so gut mit zurecht, habe ich das Gefühl. Ja. Und jetzt natürlich zwei Beispiele aus einer ganzen Saison, die sehr erfolgreich gewesen ist, aber
safe. Und ganz kurz, weil wir vorhin auch über so das letzte Aufbäumen und vielleicht nochmal ein bisschen Aktionismus auf Seiten Stefano Piolis gesprochen haben. Für ihn ist es nach der Saison dann ziemlich, ziemlich sicher Schluss als Milan-Trainer. Fand da die Einordnung gerade von Christian im Live-Kommentar auch ganz gut. Ne? Man darf ja nicht vergessen, dass der einen Titel geholt hat, da wirklich auch spielerisch was entwickelt hat, gilt genauso fürs Personal, das junge Personal. Jetzt zuletzt, das haben wir auch schon oft angesprochen, hat er das ein oder andere Mal, finde ich, nicht die glücklichste Entscheidung getroffen. Ja. Und es gab auch schon genug Milan-Spiele, in denen man zuletzt das Gefühl hatte, dass das alles nicht mehr so wahnsinnig klickt. Aber er war länger jetzt Trainer bei Milan als Sacchi.
Das ist krass.
Ja.
Und ich finde auch, also ich finde es gut, dass sie ihn nicht während der Saison irgendwann, also da hätte es ja vielleicht auch den einen oder anderen Moment gegeben, wo andere Vereine dann irgendwie schon gesagt hätten, nee, wir beenden das jetzt. Und ich finde es gut, dass sie es nicht gemacht haben. Denn das Denkmal, was er berechtigterweise sich da erschaffen hat, das bröckelt dadurch, finde ich, jetzt nicht, wenn man sich so quasi am Saisonende dann im Guten trennt. So.
Ja, ich finde das auf jeden Fall, ja, hast du vollkommen recht, ist irgendwie so ein bisschen die ehrenhaftere und respektvollere Geschichte. Und für beide Seiten dann, glaube ich, auch sollte Milan jetzt nicht noch irgendwie die Champions League verpassen, was ja, glaube ich, kaum mehr möglich ist bei der Konstellation. Hat dann nächstes Jahr einer die Möglichkeit, nächste Saison da dann was Neues aufzubauen und zu kreieren. Ich glaube, so prinzipiell sind da die Voraussetzungen immer noch ganz gute. Auch wenn es jetzt natürlich das jetzt erstmal sehr, sehr weh tut, das Derby und da blau-schwarz feiern zu sehen. Und auch, dass sie in der Europa League dann rausgegangen sind bei der Roma. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Damit machen wir es dann direkt mal schnell weiter, damit demnächst dann Marius auch seinen Gesundheitsschlaf bekommt, meine lieben Leute. Wieder Mancini, aber kein Kopfball. 12. und Dybala 22. und dann war das Ding eigentlich schon durch. Ne? Also ich hatte
absolut in dem Spiel. Milan spielt dann, glaube ich, eine Stunde in Überzahl, weil Çelik rot sieht.
Ja.
Aber trotzdem hat man nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Roma da wirklich in Bedrängnis gerät. Also das war schon krass, fand ich.
Ja, also erstens so ideenlos und schlapp auf Milan Seite, aber man darf ja auch mal, wird mir oft gesagt, ich soll mal öfter die positiven Dinge herausstellen, das finde ich auch so ganz richtig von dir unterstrichen. Krasser Auftritt der Roma in jedem Fall.
Ja.
Und Milan hat außerdem am Montagabend das Youth League-Finale noch mit 0-3 gegen Olympiakos verloren. Lese ich zum ersten Mal. Siehst du, gut, war die schon im Finale?
Ja, genau, da war jetzt am Freitag war das Halbfinale, da hat Milan gegen Porto gewonnen. Und heute 18 Uhr, also Montag 18 Uhr, gegen Olympiakos. Und da gab es, glaube ich, die drei Gegentore innerhalb von 10 Minuten oder so.
Richtig, es ist gerade Montag. Ich dachte, das gerade schon, kommt mir vor wie, oh Gott. Ja, das mit den Wochentagen und Wochenendarbeit und so.
Ja.
Und der bemerkenswerte Auftritt, ich meine, der allein wird es jetzt nicht gewesen sein, aber wenn wir drüber sprechen, dass Pioli nächste Saison nicht mehr da ist, De Rossi wird auf jeden Fall da sein.
Genau.
Und wohl auch mit namhafter Unterstützung aus Firenze. Richtig?
Sorry, ich habe gerade noch mal kurz geguckt, ob in der Meldung stand, wie lange De Rossi denn eigentlich seinen Vertrag verlängert hat. Aber das ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt gegeben worden. Okay. Nur eben der Fakt, dass er bleiben wird. Und genau, das am Montag kam die Nachricht rein, dass Nicolas Burdisso zu Roma zurückkehren soll. Ich weiß nicht, ob er dann direkt die Stelle von die Thiago Pinto frei gemacht hat, nach dem Wintertransferfenster einnehmen wird als Sportchef. Der ist auf jeden Fall technischer Direktor bei der Fiorentina jetzt die letzten 3 Jahre gewesen. Und kehrt dann an die Seite seines früheren Teamkollegen De Rossi eben zu Roma zurück. Also bestätigt ist das noch nicht, aber klingt sehr, sehr konkret.
Okay, spannend. Und von einem Christian kam noch die Frage rein, wenn Bergamo oder die Roma die Europa League gewinnen, bekommt die Serie ja dann einen 6. Champions League Platz? Viele Grüße. Grüße gehen zurück und die Antwort kommt von Marius.
Das kommt drauf an. Denn wenn die Roma 5. wird, dann nicht. Also wenn die Roma die Europa League gewinnt und 5. in der Liga wird und sich dadurch quasi für die Champions League auch qualifizieren würde, dann wird das nicht irgendwie aufgestockt oder so. Aber wenn Atalanta als 6. zum Beispiel die Europa League gewinnt, dann hat Italien 6 Plätze, denn der 5. über dieses Club oder hier 5-Jahreswertungs-Gedöns, das steht mittlerweile fest, dass die Serie A da wie sehr wahrscheinlich auch die Bundesliga einen weiteren Platz bekommen wird.
Okay, oh, das wäre schon giftig. Das wäre schon giftig. 6 italienische Champions League-Teilnehmer.
Auf jeden Fall. Und dadurch dann ja auch noch die Chance, dann rutscht das ja trotzdem, also schon nochmal irgendwie weiter runter mit den Europa League-Plätzen und dem Conference League-Platz. Und dadurch dann ja noch die Möglichkeit für Napoli oder Torino oder so und so weiter und so fort, da nächste Saison international zu spielen.
Ja, sind auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die sich das jetzt leistungstechnisch gerade verdient hätten, sind aber auf jeden Fall, wenn man es mal mit der Bundesliga vergleicht und damit den Möglichkeiten, die da vielleicht noch in die Europa League kommen könnten durch so ein Prozedere, aber da lege ich mich jetzt gleich wieder auf Glatteis, wenn ich da mit Vereinsnamen um die Ecke komme.
Ja. Ja, für die Roma geht es dann auf jeden Fall gegen Leverkusen.
Ja.
Das wird doll.
Ja, braucht ihr dann noch eine sportliche Einschätzung von uns?
Ich glaube, dass Xavi Alonso am Montagabend ganz genau hingeguckt hat, was Bologna mit der Roma gemacht hat. Denn Thiago Motta hat beim 3-1-Sieg im Olympico De Rossi ein bisschen eine kleine Lehrstunde verpasst.
Ja, wie sage das genau aus? Ich habe die Tore gesehen, aber hast du da sonst noch Sachen rauslesen können? Also ein unfassbar schönes Fallrückzieher-Tor. Und das von welchem Kollegen gerade nochmal?
Das war Usama El Azouzi in der 14. Minute.
Ja, genau. Und das zweite, du kannst ja gleich selber nochmal ein bisschen schwärmen, aber Zirkzis macht er auch nicht so schlecht.
Nö, ganz, ganz nett rausgespielt. Genau wie das dritte eigentlich auch von Salemakers, der Lupfer über Svila rüber, auch super freigespielt von Zirkzee vorher. Asmund hatte den Anschlusstreffer erzielt, den zum 1-2, den zwischenzeitlichen. Ich würde da einfach mal Markus sprechen lassen, unseren Roma-Pressesprecher, der ganz, Bologna lobt auf jeden Fall. Also die Roma sieht original kein Land gegen Bologna bisher. Das war, glaube ich, zur Halbzeit. Krass, ey, Thiago Motta, Masterclass vom Feinsten. Die spielen so fluide, wie der Experte sagt, sind kaum zu fassen. Wenn er das noch ein Jahr macht und halbwegs die Leute beisammen hält, Heidewitzka. Nach dem Spiel dann völlig verdiente Niederlage, wenn sogar Salamakas trifft und das auch noch schön, weißt du, dass es heute nichts wird. Maresca, der Schiedsrichter, trotzdem unterirdisch schlecht. Ich glaube, 5 gelbe Karten in der ersten Halbzeit oder so bekommen. Karten, Zweikampfbewertung, Spielleitung, alles mies, wirrer Auftritt.
Ja, die Schiedsrichter haben es immer am Abstand mit am schwersten. Und die Roma hat sich tatsächlich auch nochmal jetzt relativ verschnupft gezeigt, ob der Ansetzung für die restlichen 18 Minuten in Udine, ne? Die sollen nämlich am 25. April nachgeholt werden.
Genau, jetzt Donnerstag. Der Club hat ein Statement rausgegeben und das als Unrecht mit im Hinblick auf die Vorbereitung gegen Leverkusen bezeichnet. Dann, also das Spiel findet dann genau eine Woche später statt. Ist natürlich die Frage, wann sollen sie es sonst machen?
Ja, also es ist halt natürlich wieder eine Reise. Das sind jetzt nicht das geht ja da immer nicht nur um die 18 Minuten, die man dann noch zockt, sondern halt Klar. Vor allem auch um Anreise, Abreise, Regeneration, Training, dies, das. Kann ich schon verstehen, aber ja, du hast recht, ja. Wann sollen sie es sonst machen?
Ja, das sind halt, scheiß Umstände so, keine Frage. Aber wenn sie es dann nach dem Halbfinale machen und die Roma vielleicht weiterkommt, dann finden sie es auch wieder nicht gut. Also, ja. Ich weiß nicht.
Ja. Das wird auf jeden Fall hochspannend. Genauso wie das zweite Halbfinale, wo Atalanta dann auf Olympique Marseille trifft. Denn nach dem 3:0 Hinspielerfolg an der Anfield Road ist man zwar ganz früh in Rückstand geraten gegen Liverpool, als Salah einen Elfer verwandelt in der 7., aber da hat man auch fast nichts mehr anbrennen lassen danach. Muss ich auch mal sagen. Bemerkenswert. Also Salah selbst hatte nochmal eine gute Chance, wo er so halb allein auf den Torwart zuläuft. Aber den macht er sonst in 9 von 10 Fällen, will ihn so drüber chippen. Aber ansonsten wirkte es nie so wirklich, als hätte das Team aus Bergamo so gewackelt. Und das liegt halt vor allem an diesem überragenden Hinspielauftritt. Und zudem gibt's jetzt dann auch den fertiggestellten Stadion-Vlog von Tobi. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Stadion-Vlog-Typ. Aber den habe ich mir gerne angeguckt. Und Tobi macht das auch sehr sympathisch. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal reingehen. 17 Minuten das Ganze so ungefähr bei YouTube. Ich knall das euch nochmal in die Shownotes rein.
Und zu den Shownotes einmal da gab es eine Nachfrage aus der Community, wo man die denn eigentlich findet. Und ich glaube, das ist, es gibt ja zu jeder Folge beim, wo auch immer ihr uns hört, so eine kleine Folgenzusammenfassung, die wir schreiben. Und ich glaube, da drunter findet das dann meistens statt, oder?
Ja, bei Spotify ist tatsächlich, wenn man auf die Folge drauf geht, werden die Shownotes auch direkt angezeigt. Also wenn man nicht auf Play geht, sondern in die Folge rein. Aber ist der Altersschnitt unserer Hörerschaft doch schon so hoch, dass wir jetzt nochmal Shownotes und das Internet erklären müssen, oder was? Liebe Grüße, Manolo. Nein, alles gut. Ich gucke da sonst auch nicht wirklich rein bei anderen Podcasts. Da ist ja sonst immer nur Nahrungsergänzungsmittel oder so für 5% oder so.
Genau.
Vielleicht sollten wir damit auch anfangen. Naja, lassen wir das lieber. Und in der Conference League ist die Fiorentina auch eine Runde weiter und hat sich da aber relativ schwer getan. Ich habe es mir eine Weile angeguckt. Die hätten das gut und gerne auch nach 90 Minuten entscheiden können für sich. Aber es hat dann doch bis zur Verlängerung gebraucht, ehe man dann nach dem 0:0 im Hinspiel Pilsen noch mit 2:0 ausschalten konnte. Nicolas Gonzalez und Cristiano Biraghi mit den Treffern. Und da geht es jetzt gegen Brügge.
Kann ich leider nichts sagen.
Nein, ich auch nicht.
Aber Olympiakos ist gegen Fenner weitergekommen. Also das Traumfinale im AEK Athen Stadion, Olympiakos gegen Fiorentina, ist sehr möglich.
Okay, fingers crossed. Und dann gehen wir jetzt nochmal kurz mal einmal Putzwedel durch den restlichen 33. Spieltag. Freitags hat Lazio, guck mal, das ist ja schon ewig her, Lazio gewonnen 1:0 bei Genoa durch ein Tor von Luis Alberto. CFC letzte Woche noch einen Punkt in Florenz geholt nach Aufzeichnungs-Dingsbums von der letzten Folge. Genoa eigentlich auch besser, ich habe es mir angeguckt, die Notizen, ich habe es nicht mehr vor Augen, ich habe mir das alles hier aufgeschrieben, wenn ich das Spiel geguckt habe, aber irgendwie ist das Spiel schon ganz weit weg in meinem Kopf. Dafür gibt es Notizen, ne? Nachspielzeit, erste Halbzeit, Konter 3-1, aber Ekuban spielt nicht ab und verpasst dann knapp. Ah ja, das war das. Daher muss Genoa eigentlich in Führung gehen. Und Lazio dann irgendwie bis zur zweiten Halbzeit gebraucht, ein bisschen besser in die Partie reinzukommen. Das Tor von Luis Alberto ist dann wirklich fantastisch rausgespielt. Da geht's Kamada, Felipe Anderson, Kamada, Vecino lässt dann super durch. Fantastisches Team-Goal habe ich mir aufgeschrieben. Und du hast noch ein paar andere News zu dem Spiel mit dazu getan.
Genau, also erstmal war ich positiv überrascht, dass Luis Alberto nach dem Theater in der Vorwoche, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben da ausführlich letzte Folge drüber gesprochen, ja, weder auf die Tribüne verbannt noch irgendwie selbst beleidigt, also gespielt, getroffen. Ja. Vielleicht findet das dann noch einen reinen Ausgang.
Aber schön lustig, auch dazu hat übrigens Heiko geschrieben, es ist schon ein komischer Vogel, er will jetzt kein Geld mehr von Lazio und dann beim Tor so diese Wappengeste machen. Witzig, dass die Fans das dann mit dem Mittelfinger quittiert haben.
Ah ja, okay. nicht mehr in Italien spielt nächste Saison Felipe Anderson. Der ist ja auch bei Juve sehr, sehr heißes Thema gewesen, hat aber einen Vertrag bei Palmeiras unterschrieben.
Okay.
Also kehrt in die brasilianische Heimat zurück.
Okay. Und dann haben wir
genau, das habe ich gerade noch also kurz vor der Aufzeichnung bei Twitter rausgezogen. Michael hatte das geteilt. Einen Sportschaubericht über den Investor von Genoas 777 Partner, die ja auch bei Hertha BSC unter anderem irgendwie mit drin sind und deren undurchsichtige, ich weiß nicht, Machenschaften, vielleicht zu großes Wort, aber das können wir, glaube ich, auch nochmal mit verlinken, wenn ihr euch dafür interessiert.
Ah, das ist so ein Bewegtbildbericht.
Ja.
Ja. Bin gerade draufgeklickt, falls man das gehört hat. Habe gerade draufgeklickt.
Nein.
Hat man nicht gehört. Okay. Ja, packe ich euch. Nein, das googelt ihr es einfach selber. 777 Genoa Dingsbums. YouTube ist zu finden auf jeden Fall auch. Cagliari holt einen Punkt zu Hause gegen Juve und man muss dann am Ende sagen, vielleicht doch nur ein Punkt, 2-0 geführt. Der erste Elfmeter verwandelt von Gianluca Gaetano in der 30. entsteht nach einer Riesenchance, wo eigentlich Cagliari selbst schon durch Luwumbo in Führung gehen muss. Aber davor Bremer mit dem Arm dran. Und kurz darauf gibt es dann nochmal einen Elfmeter. Erst gibt es nochmal eine richtige dicke Chance für Luwumbo, der das 2-0 auf dem Fuß hat. Vorher wirklich schlimmer Ballverlust im Aufbau da bei Juve an der Mittellinie. Erste Halbzeit war echt zum Vergessen da für die Bianconeri. Und in der 35. sieht Bremer wieder schlecht aus, muss ich mal sagen. Der verteidigt so nach vorne. Dadurch geht hinter ihm eine Lücke auf. Da spielt Cagliari super den Ball rein. Luwumbo ist dann einfach mal halt schneller als die anderen da in Juves Defensive. Szczęsny mit dem Foul und dann kann er auch beim zweiten Elfmeter nichts ausmachen, springt wieder vom Torwart aus gesehen nach links und vom Schützen aus gesehen links schlägt der Ball ein. Diesmal durfte Jeremina ran und dann ist Juve so ein bisschen aufgewacht. Vor der Pause ein Anschlusstreffer, der dann aber zu Recht nicht zählen durfte, weil Chiesa vorher im Abseits stand, bevor er Vlahovic bediente. Vlahovic trifft dann aber trotzdem noch und zwar per direktem Freistoß. Und das ist sein viertes Freistoßtor in den letzten zwei Spielzeiten. Das ist Topwert in Europas Top 5 liegen. Und da kann man dann mal kurz nochmal die Frage stellen, was eine Mauer beim Freistoß machen sollte und wie man es nicht macht. Das guckt man sich da mal an oder wie man sie am besten nicht stellt vom Torwart aus. Also es war mit Ansage irgendwie. Und dann ist es Dosena, der da ein bisschen die Aufmerksamkeit abgegangen ist, verliert selbst den Ball im Aufbau und macht dann auch noch das Eigentor nach einer Flanke von Yildiz. Gab sogar durch den nochmal eine Chance auch auf den Sieg in glaube ich, der Nachspielzeit für Juve. Würde sagen, weil ich gerade gefragt habe, ist es dann nur ein Punkt für Cagliari, aber wenn ich es mir jetzt nochmal so vor Augen führe, glaube ich, unterm Strich verdientes Ergebnis ist für Cagliari nach dem 2-2 gegen Inter, gegen Juve, glaube ich, sicherlich ein Erfolg und ein Punkt, den man mitnimmt im Abstiegskampf für Juve, ist es, ja, Juve halt gerade, ne?
Der Cagliari hat viermal in Folge nicht verloren.
Ja, ist stabil. Man kann sie auch mal hochleben lassen, ne? Und ich glaube jetzt tatsächlich.
Es sind vier Punkte vor den Abstiegsplätzen noch.
Ja, Das ist durchaus solide. Und das, was ich gerade über Juve gesagt habe, ihr mögt es mir nachsehen, liebe Napoli und ihr, liebe Juve-Fans, dass ich jetzt diese beiden Teams miteinander vergleiche, aber das gilt auf eine ähnlich schlimme Art und Weise, gerade auch für die SSC. Auswärts bei Empoli verliert man 0-1, früher Gegentreffer durch Alberto Cherry. Dann habe ich mir nur aufgeschrieben, was erlaubt sich Napoli da eigentlich jede Woche. Also das Gegentor ist wirklich auf allen Ebenen beschissen verteidigt. In der Entstehung außen, die Kombinatan und Jesus, ist es, ich weiß nicht. Empoli wirklich mit gutem direkten Vertikalspiel immer zwischendurch wieder. Campiagi muss eigentlich noch in der ersten Halbzeit das 2-0 machen. In der 64. gibt es so eine Halbchance durch Anguissa, der sich da gut durchtankt und dann irgendwie stolpern sie alle gegenseitig über die Beine noch. Quietsch hatte noch eine gute Chance, aber das war viel zu wenig. Und Napoli hat im Übrigen seit 2019 5 der letzten 7 Partien gegen Empoli verloren.
Ui.
Nur gegen Inter.
Ex-Gegner.
Ja, nur gegen Inter mit 6 Niederlagen in dem Zeitraum schlechter ausgesehen. Ja.
Das gibt dann jetzt erstmal Straftrainingslager.
Ja, das kommt überraschend.
Zumindest ist das, was zuletzt gemutmaßt wurde, dass De Laurentiis extremst gepoltert hat mal wieder. Und auch gesagt hat, dass alle gehen können im Sommer. Egal wer.
Vielleicht er auch.
Können alle gehen. Ja, das wäre vielleicht mal was. Das gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder, ich glaube unter Ancelotti auch immer ganz doll, diese Straftrainingslager, wo man, wenn was nicht gelaufen ist, dann sperrt man sich dann irgendwie für 2 Wochen ins Hotel ein oder so.
Ja, wenn es hilft, aber irgendwie in dem Fall glaube ich...
Das Hotel gehört ihm wahrscheinlich, kann man nicht dann gut bezahlen lassen oder so.
Vielleicht ist es das. Ja, aber aktuell, also das wäre wirklich, ich habe es mir angeschaut, das war unterirdisch. Ich habe mir auch ein bisschen Hellas gegen Udine angeschaut und es war ein Spiel, das ich, wie ich finde, gut und gerne mit 0-0 hätte ausgehen können. Das hätte man für sich vielleicht vorher auch gedacht. Es gab trotzdem aber ganz gute Chancen. Beide Teams hatten welche davon, hatten auch gute Torhüter zwischen den Pfosten. Das war im ersten Abschnitt so, im zweiten auch. Dann in der Schlussphase, 87. Fronschuh für Hellas mit dem Kopfball an die Latte. Und da war es ein bisschen so, man hatte den Eindruck, als würde jetzt Udinese diese Punkteteilung da einfach mit nach Hause nehmen wollen. Und auf der anderen Seite wollte es Hellas einfach mehr. Habe ich mir hier noch aufgeschrieben.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann kommt halt Coppola. Junge aus Verona, eigene Jugend. Und macht in der 3. Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.
Da ist niemand ausgerastet im Stadion. Ne?
Da ist es ruhig geblieben auf den Leitern zu Verona. Ja.
Und Udinese hat deshalb mal wieder den Trainer gewechselt.
Ach, das ist ja immer vorbeigegangen.
Heute, also am Montag, Mittag, kam die Meldung, dass Cioffi, der ja erst im Oktober gekommen ist und von Sottil übernommen hatte, gehen darf. Und Fabio Cannavaro macht es jetzt für den Rest der Saison. Und damit hält man die Klasse, also mit dem hält man die Klasse, ne?
Boah. Und der macht sich damit nicht sein Trainer-Image, das eh keins hatte, komplett kaputt, ne?
Benevento-Fans denken noch in Schrecken an die letzte Saison zurück. Mein Gedanke dazu, die Pozzos, also die Besitzer von Udinese, die haben in den 90er und 2000er Jahren mal den Verein zu einem der fortschrittlichsten in ganz Europa gemacht, was so Scouting und solche Geschichten anbelangt. Mit den Entscheidungen, die in den letzten Jahren da gefällt wurden, haben die das alles aber so derart an die Wand gefahren, dass ich mich frage, ja, weiß ich nicht, was ich mich da fragen soll. Und das ist ja nicht nur da so, das ist bei dem anderen Verein Watford auch so.
Ja.
Da wird auch dreimal pro Saison der Trainer gewechselt. Wahnsinn, wie schlecht man das managen kann.
Aber hast du einen Erklärungsansatz dafür?
Nein.
Okay. Ja. Ja, gut, ey, aber Salernitana, Udinese und Sassuolo. Wenn ihr den Podcast schon länger hört, Udinese rede ich hier seit 3 Jahren gefühlt immer runter, ne?
Ja.
Und das bringt uns auch zum Sonntag. Da saß ich im Zug, 12.30 Uhr, Sassuolo gegen Lecce, mit einem halbwegs stabilen Deutsche Bahn WLAN. Nee, ich glaube, ich habe über mobile Daten geguckt. Ich sage euch, wie es ist. So, man muss ja hier kein Greenwashing machen. So war es nämlich. Und ich war vor der Partie wieder der festen Überzeugung, dass das jetzt ein Ding ist, wo Sassuolo einen Heimsieg holt und sich da wieder befreit.
Ich habe das auch getippt.
Ne? Weil ich auch hier, die sind eigentlich zu gut, ne? Immer noch dieses Ding. Aber ja. Leck mich am Arsch, sind die schlecht. Wirklich, ich hab Sassuolo jetzt das erste Mal so richtig auch bewusst und ohne Ablenkung über 90 Minuten mir angeguckt. Das ist unfassbar, wirklich. Das ist, Lecce, ja, ja, Gotti Masterclass so ein bisschen. Ich meine, er hat einfach einfache Systemumstellungen auch gemacht, 4-4-2, so dies, das. Aber also wenn ihr euch alleine die Gegentreffer einfach anguckt, das bei dem 0-1, klar ist Torst wird jetzt nicht der gelernte Verteidiger und der ist eigentlich für andere Sachen zuständig. Aber der springt nicht mal hoch. Also der spürt, dass der Gegner hinter ihm ist, der steht im eigenen 5-Meter-Raum und der springt nicht mal hoch, als der Ball kommt.
Stabil.
Ja, es gab einen Abschluss in der ersten Halbzeit. Und ansonsten
irgendwas mit Laufduell mit Ferrari oder
so. Ach stimmt, das habe ich nicht über WhatsApp geschrieben. Wir haben bei WhatsApp dann geschrieben, weil ich das Dokument nicht mehr offen hatte. Ach genau, das war der Kollege Piccoli, hat glaube ich Kollegen Ferrari 20 Meter auf 10 abgenommen.
Jo.
und bei Lecce, das waren zwei feine, das Ballverlust Sassuolo und das geht mit 2 Pässen überbrückt Lecce 70 Meter und macht das Tor.
Krass.
Ab durch die Mitte. Ja. Und ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Ah, genau, das hatte ich dir auch noch geschrieben. Guck mal, was man schreibt, das bleibt. Es war der erste Sieg von Lecce gegen Sassuolo.
Stimmt. Und dadurch haben sie jetzt 35 Punkte. 7 vor Frosinone auf Platz 18. Damit lege ich mich fest, Lecce hat die Klassen halt sicher.
Mhm. Frosinone hat sich zumindest einen Punkt in Turin erkämpft, ne? Ein 0-0, von dem ich überhaupt gar nichts gesehen habe und deswegen auch nicht weiter darauf eingehen kann und möchte. Außer 0-0
Torino kennt man.
Ne? Ja, aber wieder geht. Also da wirst du ja verrückt, als Ivan Juric vielleicht auch. Aber naja. Die Fiorentina hat sich ein bisschen wie in der Conference League auch lange schwer getan bei Salernitana und dann aber doch noch 2-0 gewonnen durch späte Treffer von Kouame und Ikone. Das war mal extrem wichtig für La Viola. Mhm. Ist Salernitana jetzt rechnerisch abgestiegen?
Sie haben 13 Punkte Rückstand und es sind noch 5 Spiele. Nächsten Spieltag ist es soweit.
Alles klar. Da gehen sie doch Schritt Hand in Hand mit Darmstadt.
Stimmt.
Und Atalanta hat bei Monza gewonnen. 2-1 durch die Tore von Charles de Ketelare und Elbilal Touré. Beide Vorlagen kamen von Alemola Lookman. Der ist der 5. Spieler seit Beginn der letzten Saison, der mindestens 20 Tore und 10 Vorlagen in der Serie A abgeliefert hat. Bei ihm sind es 21 Tore und 11 Vorlagen. Die anderen 4 heißen Kvaratskhelia, Rafael Leao, Dybala und Giroud. Der Anschlusstreffer von Maldini für Monza kam zu spät und brachte keine Punkte ein. Also Atalanta da auch in der Liga einfach weiter am Marschieren. Bringt mich auch kurz dazu. Heute schon Montag. Coppa Italia ist diese Woche.
Oh.
Atalanta empfängt dann die Fiorentina, muss ein 0-1 aufholen und Lazio am Dienstag bereits gegen Juve mit dem 0-2 im Rücken. Jo. Was haben wir nächstes Wochenende? Unter anderem Juve und Milan und so Sachen. Juve Milan oder
das muss ich gucken.
Zack, wer ist schneller? Juve Milan und Napoli Roma zum Beispiel.
Ah, stark. Ja, das schmeckt doch. Vielleicht.
Wie schmeckt die Serie B-Tabelle gerade so?
Geht. Haben wir eingangs schon drüber gesprochen. Parma hat 0-0 gegen Palermo gespielt.
Mhm.
Und weil Como und Venezia gewonnen haben, ist das Polster ein bisschen geschrumpft. Ich rufe das gerade auch nochmal auf hier. 70 Punkte, 4 Spiele sind es noch. Como hat 67, also ja, Parma hat 70, Como hat 67, Venezia hat 64. Na gut, sind immer noch 6 vor Venezia. Also das sollte eigentlich reichen.
Wir bleiben entspannt, würde ich da sagen.
Ja. Nächstes Spiel, Samstag spielt Parma gegen den letzten Lecco.
Ah, das heißt in der Serie B noch gar nichts, habe ich mir von.
Das stimmt. Schwerst zu tippende Liga überhaupt.
Ja. Und in einer Spielklasse weiter unten gab es eine sehr, sehr schöne Geschichte, mit der wir euch jetzt in die Woche entlassen wollen. Und zwar in Messina.
Genau. Da hat Messina, ist glaube ich auch der Nachfolgeverein von denen, die vor 20 Jahren mal Serie A gespielt haben. Und da haben Vater und Sohn standen da gemeinsam in einem Spiel gegen Potenza auf dem Feld.
Das ist krass.
Ermanno Fumagalli ist der Torwart von Messina, ja. Der ist 42 und sein Sohn Jacopo ist in der 93. Minute eingewechselt worden und hat da sein Debüt gegeben. Das hat es, glaube ich, nicht so oft gegeben bisher.
Ha. Schön. Nochmal eine Vater- und Sohn-Geschichte zum Abschluss.
Toll.
Ja. Der ist relativ jung gewesen, als er den bekommen hat, würde ich sagen. Ach, komm, lass uns.
Ja, Anfang 20, ne?
Ja, normal halt. Ach, Gott. Komm gut durch die Woche. Marius, gute Besserung.
Dankeschön.
Gratulation.
Alle Interisti feiert schön.
So ist es. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa. Pirlo.